Hier ist José, das Literaturmagazin. In Zeiten von Corona als Podcast von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Folge 3. Thema ist darin der Roman Die Stadt der Blinden von José Saramago. Über ihn diskutieren der Buchhändler Murphy Burkhardt, die Germanistin Stefanie Schmoll, der Filmemacher und Medienstudent Tim Kuhr, der diesmal zusammen mit mir die Moderation übernehmen wird. Und mein Name ist Theo Schneider. Ensaio sobre a Cegueira. So lautet der portugiesische Originaltitel des Buchs, also Versuch über die Blindheit. Dieser Roman von José Saramago ist 1995 erschienen. Was steht drin? Tim Kuhr, übernimm.
Ja, der Name sagt es eigentlich schon sehr gut. Vor allem tatsächlich die portugiesische Übersetzung, die ja Versuch beziehungsweise eben Essay oder Aufsatz über die Blindheit heißt. Und es beginnt eben schon mit dieser Blindheit. Urplötzlich wird ein Mann an einer Straßenkreuzung blind und man kann das gar nicht verorten, wo das herkommt, warum das passiert. Es ist auch eine sehr ungewöhnliche Blindheit. Es ist das sogenannte weiße Übel. Und innerhalb kürzester Zeit verbreitet sich diese, ja, Krankheit kann man es fast gar nicht nennen. Es ist ein Zustand, von dem auch keiner weiß, wie er sich überträgt. Aber innerhalb kürzester Zeit verbreitet sich das, ja, erstmal in der ganzen Stadt. Wir erfahren von einzelnen Personen, die dann auch zu unseren Protagonisten quasi werden. Erfahren wir, dass sie eben auch an dieser Blindheit erkranken. Und es passiert, wie wir das dann doch auch schon in letzter Zeit immer öfter gesehen haben, dass die Regierung eingreifen muss und eine Quarantäne verhängt, die Leute in eine alte, verlassene Irrenanstalt abschiebt und dort eben diese, ja, Epidemie aussitzen lässt. Spannend ist tatsächlich bei den Hauptfiguren, dass eine Frau dabei ist, die Frau eines Augenarztes, die eben noch sehen kann weiterhin. Die einzige in dem ganzen Buch, denn im Laufe des Romans erblindet tatsächlich jeder. Wir erfahren nicht wirklich von dem Ausmaß, aber so wie es klingt, kann man sich auf jeden Fall vorstellen, dass es nicht nur in dieser Stadt bleibt, wie der Name vielleicht sagen würde, sondern auch im ganzen Land sich verbreitet oder sogar weltweit. Das wird aber nicht gesagt. Es bleibt immer bei diesem Begriff der Epidemie, was ja eben doch noch eingegrenzt ist.
Ja, ich glaube, das ist schon mal sehr wichtig, dass die Story, die Handlung des Buches ganz eng begrenzt ist, dann auf dieses Gelände, wo die Blinden oder bereits Infizierten interniert sind. Und wir erfahren so gut wie gar nichts, minimale Splitter von dem, was außerhalb passiert.
Ganz genau. Es kommt tatsächlich zu sehr viel Gewalt. Es kommt zu einer Kontrollübernahme von einer Gruppe, die sich quasi die Macht an sich reißt.
Also eigentlich können wir sagen, fast 2/3 des Buchs spielen ja in dieser Irrenanstalt, bevor sie dann rausgehen in die Stadt wieder, die zerstört ist. Also es sind dann 7 Überlebende, ja, die laufen dann durch diese apokalyptische Stadt. Da wird jetzt auf einmal das Geschehene reflektiert und da wird jetzt auch versucht, eine neue Gesellschaftsorganisation, eine neue Gesellschaftsform, eine neue Form des Zusammenlebens zu entwickeln, um eben einen Neubeginn zu wagen.
Aber das ist das Ende des Buchs, ja.
Also mich hat es ja in manchem einfach zum Beispiel an Golding, Herr der Fliegen, erinnert. Ne? Absolut. Du hast eine abgeschlossene Geschichte und die Dynamik, die innerhalb dieser abgeschlossenen Gruppe passiert, die ähnelt in ganz vielem, finde ich, Golding, Herr der Fliegen. Und es gibt welche, die dann Gewalt ausüben, andere unterdrücken wollen. Also da muss man natürlich sagen, das ist auch ein hervorragendes Zeichen von Saramago. Er kennt seine Weltliteratur sehr gut, er kennt auch die Kunst sehr gut und er bezieht sich in ganz vielem implizit auf diese Geschichten. Wenn du musst es nicht immer wissen, du musst es auch nicht immer zuordnen können, aber so eine dunkle Ahnung davon hat man im Hinterkopf immer. Und das ist natürlich, also finde ich auch ganz interessant, wenn einem dann 100 Seiten später auffällt, oh, das war ja so und so. Mhm.
Vielleicht mal was zum Autor. Er wurde ja 1922 in Portugal geboren und ist tatsächlich vor 10 Jahren circa verstorben. Literatur-Nobelpreisträger, kommt aus einer armen Familie, also hat sich auch hochgearbeitet. Was kann man denn zu ihm noch so sagen? Was zeichnet ihn denn aus?
Also, arme Familie, das ist ganz arg. Seine Mutter war Analphabetin. Und die sind dann in die Stadt gezogen aus Armut. Und er war auf der weiterführenden Schule eigentlich, die sie sich nicht mehr leisten konnten. Er wurde da runtergenommen, wurde in eine Berufsausbildung gesteckt. Er hat Maschinenschlosser gelernt, hat so auch gearbeitet und sich erst ganz langsam in die Literatur reingefunden. Er ist dann in Literatencafés verkehrt, also während der Diktatur. In Portugal war ja Diktatur ab 27, glaube ich. Und er hat dann im Verlag gearbeitet und hat dann auch direkt nach der Revolution 74 hat er für das Bildungsministerium gearbeitet und dann auch, also er hatte vorher schon literarische Veröffentlichungen, aber hauptsächlich Lyrik und Essays und hat dann versucht, literarisch zu schreiben und 77 ist sein erster eigentlicher Roman, das Handbuch der Kalligraphie, erschienen.
Mit 55, was ja doch schon ein Alter ist.
Da ist er wirklich dann schon älter gewesen und hat dann in der Folge insgesamt mehr als 15 Romane veröffentlicht. Das heißt, ich habe in einem Interview auch irgendwo gelesen, er hätte während der Diktatur auch schon ganz viele Sachen entworfen. Er hätte ganz viel Fragmente gehabt. Die Schubladen waren voll, die er dann so, weil er hat im Jahresrhythmus ein wirklich großes Werk veröffentlicht hat. Und er hat auch für einen Autor des 20. Jahrhunderts eine etwas ungewöhnliche Haltung in der Literatur, weil er hat eigentlich immer einen Erzähler, der über allem schwebt, was man ja heutzutage eher nicht mehr macht.
Dass also einen allwissenden,
autorialen Erzähler, der aber häufig auch dann aus dieser Rolle so ein bisschen neben sich tritt. Der bezieht mal uns als Leser mit ein, dann weiß er dann was über die Zukunft und so Sachen. Und das ist ein ganz, ganz eigener Stil geworden. Und ein zweites, was jetzt vielleicht in der Stadt der Blinden so ein bisschen versteckt auch nur liegt, er ist unheimlich witzig bis zu sarkastisch, der bezeichnenderweise blasphemisch auch in ganz vielem. Bezeichnenderweise hat der Papst, also die Kurie in Rom, den Nobelpreis ausdrücklich missbilligt.
Und er hatte ja allgemein große Aversion gegen
Schriftsteller.
Er hatte ja allgemein große Aversion gegenüber der katholischen Kirche, was durchaus auch davon kommen kann, dass die dieses Estado Novo, also diese Diktatur, auch gestützt hat.
Ja. Genau, also es war eine klerikal-faschistische Diktatur.
Ganz genau.
Und kein und Wunder, dagegen wenn man
hat er angeschrieben eigentlich mit seinem ganzen Werk. Also es gibt kein Buch, was der.
Es gibt eine wichtige Sache. Weil auch das Buch, das daraus entstanden ist, glaube ich, das wichtigste Buch für sein Coming Out ist. Er hat sich 1976 für mehrere Monate im Alentejo aufgehalten. Alentejo ist das Armenhaus praktisch Portugals, ländlich arm, das Hinterland, wo heute die schöne Algarve ist, da im Süden. Und er sagt, der Erzählstil, der meiner ist, der ist in diesem Aufenthalt oder ist dadurch entstanden.
Wobei ich aber sagen würde, die Hoffnung im Alentejo, also dieses erste Buch, ist das einzige, was diese Satire, dieses Sarkastische, diese Fülle noch nicht so ausgeprägt hat. Die hat die im Erzählen. Er wird ja häufig auch mit den magischen Realisten in Südamerika verglichen, was ich finde ein völlig abwegiger Vergleich ist, weil er auch witzige, skurrile, absurde Sachen erzählt.
Vielleicht ist man Surrealist, aber
er ist Realist.
Ja, wobei er natürlich auch surreale Sachen, also wenn man seine Erzählungen liest, die erinnern schon an Kafka.
Okay. Oder so postmoderne Konstruktionen, also diese metafiktionalen Aspekte, dieses Pastichartige, diese Parodie jetzt von Kirchenszenen und so weiter, das ist für mich eher dann auch noch so postmoderne Elemente, auch dieses Einbeziehen des Lesers, dieses Metafiktionale einfach auch, ne?
Ja, das stimmt einerseits, aber andererseits hat er natürlich auch einen ganz hohen Ton und zumindest oft hat er den hohen Ton. Da merkt man dann hin und wieder auch den Lyriker.
Wobei er auch das Volkstümliche drin hat, also diese Sprichwörter, ja, diese Mündlichkeit, also die er auch immer wieder hat vom Stilistischen her.
Jetzt sind wir aber schon, er schaut dem Volk aufs Maul, er schaut dem Volk, dass er ja verteidigt in seinen Büchern und dessen damals miserable Situation er ändern will, dem schaut er durchaus auch aufs Maul. Wobei wir in der deutschen Übersetzung nicht wissen, wie sehr das, sagen wir mal, jetzt armen Landarbeitern entspricht, diese Sprichworte, die in der deutschen Übersetzung in deutsche Sprichworte auch übernommen wurden.
Aber diese festgefügten Wendungen, die ja unreflektiert, phrasenhaft immer wiederkehren, sind ja dazu da, dass man sie auch nochmal auf ein neues Fundament stellt und sie nochmal neu reflektiert. Ich denke, darum geht es ihm auch, diese Sprache, diesen Sprachgebrauch nochmal zu reflektieren.
Vielleicht, bevor wir zur Sprache kommen, wäre es ganz sinnvoll, einfach mal was draus zu lesen, dass wir ein bisschen mehr Gefühl für die Sprache bekommen auch, die er verwendet.
Also ist jetzt dieser erste Blinde, der gerade seine Wohnung betritt oder sein Wohnhaus betritt und eben sich versucht, da zurechtzufinden. Er atmete erleichtert auf, als er den Fahrstuhl nach unten fahren hörte. Mit einer mechanischen Geste, ohne daran zu denken, in welchem Zustand er sich befand, schob er die Klappe aus dem Guckloch an der Tür beiseite und schaute hinaus. Es war, als gäbe es eine weiße Wand auf der anderen Seite. Er fühlte den Metallring an der Augenbraue. Seine Wimpern streiften die winzige Linse, aber er konnte nichts sehen. Das undurchsichtige Weiß bedeckte alles. Er wusste, dass er zu Hause war. Er erkannte die Wohnung an ihrem Geruch, an der Atmosphäre, an der Stille. Er konnte die Möbel und Gegenstände erkennen, wenn er sie berührte und leicht mit den Fingern darüber strich. Es war aber auch so, als würde sich alles in einer seltsamen Dimension ohne Richtung auflösen, ohne Anhaltspunkte, ohne Norden und Süden, ohne unten oder oben. Wie vermutlich jeder Mensch hatte auch er manchmal in seiner Jugend das Spiel gespielt, wenn ich blind wäre, und war nach 5 Minuten mit geschlossenen Augen zu dem Ergebnis gekommen, dass Blindheit ohne jeden Zweifel ein schreckliches Unglück darstellte, jedoch einigermaßen erträglich sein könnte, wenn das Opfer eines solchen Schicksalsschlages genügend Erinnerung bewahrt hätte, nicht nur an Farben, sondern auch an Formen und Ausmaße, an Oberflächen und Umrisse, natürlich nur, wenn solche Blindheit nicht von Geburt an bestand. Er hatte schließlich sogar gedacht, dass die Dunkelheit, in der die Blinden lebten, im Grunde nichts anderes sei als ein Mangel an Licht, und dass das, was wir Blindheit nennen, nur Wesen und Dinge überdeckte, sie jedoch hinter diesem schwarzen Schleier intakt ließ. Jetzt aber war er eingetaucht in ein derart leuchtendes, derart vollkommenes Weiß, das mehr verschlang, als dass es absorbierte, nicht nur Farben, sondern selbst Wesen und Dinge, und sie auf diese Weise in doppeltem Sinne unsichtbar machte.
Nicht die Blindheit ist das Thema, behaupte ich, sondern die Blindheit, und da deutet der Doppelsinn des portugiesischen Originaltitels darauf hin, Versuch über die Blindheit, ist nur eine Laborbedingung, die er erfindet. Diese ganze Kiste, dieses ganze Buch, dieses ganze Setting ist wie ein Labor, in dem die weißen Mäuse, die in dem Fall Menschen sind, herumdüsen unter besonderen Bedingungen, eben des Nichtsehenkönns, der Blindheit. Und dann schaut der allwissende Erzähler, der Autor und auch der Leser, auf die, wie wir in einem wissenschaftlichen Labor auf Zeugs gucken, Mikroben, Tiere, Menschen, wie sie sich verhalten. Also er macht dieser Roman, das ist meine Kernthese sozusagen, ist eine gesellschaftliche Versuchsanordnung, ein soziologisches Experiment.
Oder noch also gleich den portugiesischen Originaltitel noch ein bisschen überhöhter gedacht, Versuch über die Blindheit als ein Versuch, die Blindheit der Menschheit zu beschreiben, so wie sie sich verhält, und nun darüber zu gucken, kann man das überhaupt aufschreiben? Und so würde ich den Versuch auch noch verstehen, ne? Dass er sich selber nicht sicher ist, kriege ich das hin, zu gucken, ob ich überhaupt beschreiben kann, was passiert oder wie, für ob ich die Menschen für schlecht halte oder für nicht. Also das ist, glaube ich, schon noch was er auch mitgedacht hat, nämlich, dass er sich nicht ganz sicher ist, ob man das fassen kann. Also ob er die, sagen wir es mal hart, die Schlechtigkeit der Welt oder die Entwicklungsmöglichkeiten, ob man das tatsächlich fassen kann in einem Buch, ob man das beschreiben kann.
Ist natürlich, diese Blindheit ist ja auch, das finde ich so herrlich in dieser Aufzählung, es gibt kein Norden und Süden, kein Unten und Oben oder Oben. Also das heißt, es ist ja auch die Möglichkeit eines Neuanfangs schon in dieser Blindheit gegeben, auch wenn die Blindheit erstmal das ist, was sie eben nicht sehen lässt und im Oppositionsverhältnis steht jetzt zu dieser Frau, die noch sehen kann und sich da auch von den anderen abhebt. Aber ich finde das natürlich sehr spannend, dass diese Blindheit auch erst die Bedingungen schafft für etwas anderes, was passieren kann dann.
Ich glaube, trotz aller Grausamkeit. Ich glaube übrigens, dass man die Frau, die sehen kann, also wir müssen jetzt vielleicht zwei Sätze noch, warum die sehen kann und warum sie dabei ist. Das ist die Frau des Arztes, die behauptet hat, sie wäre blind, sonst wäre sie nicht mit in die Quarantäne gekommen. Und nur der Arzt wusste ganz lange, dass sie sieht, alle anderen wussten es nicht. Und ich glaube, dass die Frau auch so eine Metapher ist für die Versuchsanordnung. Ne? Das ist nämlich die uns manche Sachen berichten darf oder muss, die wir sonst nicht erfahren würden. Und deswegen ist es mit der Versuchsanordnung, glaube ich, ein guter Begriff dafür, weil es gibt ja keinen Grund, warum sie als einzige nicht angesteckt wird.
Wobei,
ne,
sie auch der Typus ist, wenn ich jetzt wirklich in dieser marxistischen Lesart bleibe, ist sie der Typus dieses neuen Menschen, der dann gefordert wird.
Insofern finde ich, ist die Blindheit eben auch eine Metapher. Ja, es macht nicht so viel Sinn, sich medizinisch an dieser neuen Blindheit abzuarbeiten und die zu hinterfragen, weiß man nicht. Ja, sagt das Buch und sagen wir dann, in der Realität kennen wir es auch nicht. Also, was ist das? Es ist die Lebensblindheit der ganzen Welt oder sehr vieler Gesellschaften, sehr vieler Akteure.
Es ist vielleicht auch das Nicht-Hinsehen-Müssen. Also wir kommen ja dann später auch zu der Gewalt, die dann dort passiert. Und man muss es ja nicht sehen. Man muss es nicht ertragen. Die Einzige, die es ertragen muss, ist die Frau, die sehen kann. Aber diese ganzen Zustände, sie wünscht sich ja auch sehr oft in dem Buch tatsächlich nicht mehr sehen zu können, oder sie wartet ja eigentlich nur darauf, dass es sie irgendwann auch ereilt, was ja nicht passiert.
Es ist diese Verantwortung, die dieses Sehen mit sich bringt, und diese Blindheit ist auch dieses von sich weisen von Verantwortung, dieses nicht handeln müssen, diese Egoismen, die Gier. Ich denke, das können wir alles mit der Blindheit auch in Verbindung bringen.
Und beschränkter Durchblick über gesellschaftliche Verhältnisse.
These von vorhin zu stützen, der Vorschein des neuen Menschen. Sie ist dann ja die Einzige, die handelt.
Ja.
Ne? Also als es nötig ist, handelt sie als Einzige sehr bewusst auch. Ne? Und das ist dann auch schon wieder der neue Mensch. Ne? Weil in dem Moment, wo du aktiv wirst, kannst du was gestalten, kannst du auch was verändern. Ohne dass sie gehandelt hätte, wäre ganz vieles nicht passiert.
Man muss vielleicht gerade an der Stelle dazu sagen, dass wir uns das jetzt nicht so aus den Fingern saugen, sondern dass das fast das ganze Werk von Saramago auch kennzeichnet und dass Saramago bis zum Ende, glaube ich, sogar Mitglied der Kommunistischen Partei von Portugal war, was ich nicht so ganz verstehe, halb verstehe, weil die Kommunistische Partei von Portugal nie einen großen gesellschaftlichen Einfluss hatte. Und da ist es natürlich einfach, aber das heißt natürlich auch, er soll zwar, so wissen wir, ein unorthodoxer Linker gewesen sein, also nicht auf so einer harten Moskau-Linie, aber weshalb er dann der Portugiesen-KP dennoch so lange lebenslänglich treu geblieben ist, ich weiß es nicht. Aber es ist der Anspruch, aus dieser Perspektive heraus eben auch zu schreiben, Bücher zu schreiben.
Er hat sicher mit seinen Büchern, mit seinem Schreiben verbunden, dass er entweder kritisieren will, Vorhandenes oder Wege aufzeigen, wo wir hin müssten. Und er hat dies natürlich mit literarischen Mitteln immer gemacht. Ne?
Also kann man ja schon sagen, dass es grundsätzlich um die Organisation geht als solches. Also wie organisieren wir uns, wie wollen wir Zukunftsbilder, Zukunftsvisionen schaffen unserer Gesellschaft. Also es ist eben nicht nur eine Studie, sondern er will ja auch Bilder liefern. Also es gibt ja Stellen, in denen das auch ganz konkret angesprochen wird. Wollen wir vielleicht mal die eine Stelle lesen?
Also wir befinden uns jetzt am Ende des Romans und gegen Ende des Romans laufen die durch diese Stadt, diese apokalyptische Stadt, und die Blinden versammeln sich auf dem Marktplatz und es gibt Einzelne, die Reden halten. Und diese Reden werden jetzt auch ein bisschen satirisch wiedergegeben mit einer langen Aufzählung. Und hier geht es vor allen Dingen um die Religion. Da wurde das Ende der Welt verkündet, die rettende Buße, die Vision vom siebten Tag, die Ankunft des Engels, die kosmische Kollision, das Erlöschen der Sonne, der Geist des Stammes, der Saft der Alraunwurzel oder der Balsam des Tigers, die Kraft des Zeichens, die Disziplin des Windes, der Duft des Mondes, die Forderung der Finsternis, die Kraft des Fluches, die Spuren der Verse, die Kreuzigung der Rosen, die Reinheit der Nymphe, das Blut des schwarzen Katers, der schlafende Schatten, der Aufruhr der Gezeiten, die Logik der Anthropophagie, die schmerzlose Kastration, die göttliche Tätowierung, die freiwillige Blindheit, das konvexe, konkave, ebene, vertikale, schräge, abschüssige, verstreute, entflohene Denken, die Entfernung der Stimmbänder, der Tod des Wortes. »Hier redet niemand von Organisation«, sagte die Frau des Arztes zu ihrem Mann. »Vielleicht findet die Organisation woanders statt«, antwortete er. Sie liefen weiter. Wenige Seiten weiter, eben an diesem Platz, werden weiter Reden geschwungen. Es wurden die grundlegenden Prinzipien großer organisierter Systeme vorgetragen. Das Privateigentum, die freie Währung, der Markt, die Börse, das Steuersystem, die Zinsen, die Aneignung und die Enteignung, die Produktion, die Umverteilung, der Konsum, Versorgung und Entsorgung, Reichtum und Armut, Kommunikation, Repression, Verbrechen, Lotterie, Gefängnisgebäude, Strafrecht, Zivilrecht, Verkehrsregeln, Wörterbuch, Telefonbuch, das Netz der Prostitution, Rüstungsfabriken der Armee, Friedhöfe, Polizei, Schmuggel, Drogen, unerlaubter, dennoch zugelassener Handel, pharmazeutische Forschung, das Glücksspiel, der Preis für Priester und Beerdigungen, Gerechtigkeit, Anleihen, politische Parteien, Wahlen, Parlamente, Regierungen, das konvexe, konkave, ebene, vertikale, schräge, konzentrierte, verstreute, entflohene Denken, die Entfernung der Stimmbänder, der Tod des Wortes. »Hier wird von Organisation gesprochen«, sagte die Frau des Arztes zu ihrem Mann. »Habe ich schon bemerkt«, sagte der Arzt und schwieg.
Und es ist spannend, obwohl von Organisation gesprochen wird, ist ja keines dieser Systeme in deren Situation noch relevant. Auch das kommt ja dann später, dass das Geld als solches...
Ich bin nicht einverstanden. Fast alles von dem, was hier aufgezählt wird, findet in diesem Feldversuch der internierten Blinden statt.
Aber es funktioniert, alles ist vorhanden. Aber es funktioniert nicht mehr wirklich. Weil dadurch, dass sie keine Augen...
Es funktioniert in der Wirklichkeit ja auch nicht wirklich. Der Kapitalismus funktioniert ja nicht, sondern er stolpert alle 10 Jahre von einer Krise in die nächste. Die letzte Krise hatten wir 2008, 2009. Bitte, jetzt haben wir 2020. 10 Jahre später stolpert er in die Corona-Krise. Und zwar weltweit und so richtig krachend. Also, er funktioniert nicht. Wie das Leben eben auch in diesem Versuchslabor der Internierten nicht funktioniert hat oder eben so extrem defizitär funktioniert hat, wie die Wirklichkeit auch funktioniert.
Und da sind wir dann bei der Aktualität, die das Buch eben genau für uns heute hat, mit Corona. Es ist eben nicht nur diese Quarantänezustände, die da beschrieben werden, sondern auch, dass wir jetzt gerade an diesem Punkt sind, wo wir uns fragen, wie geht es denn weiter? Verändert das unsere Gesellschaft? Wie wollen wir weitermachen? Wie wollen wir uns organisieren? Und da ist das Buch ja durchaus relevant und versucht, diese Fragen zu beantworten.
Ist es das?
Das ist die Frage, die ich mir auch gestellt habe, auch mit dem in Bezug auf das Ende. Was zeichnet das Buch denn? Ist das eine Utopie? Ist das eine Dystopie? Schafft es denn eine neue Weltordnung oder beantwortet es am Ende doch gar keine Fragen?
Nein, es beantwortet keine Fragen. Also ich sehe es so, dass es also sicherlich jetzt keine Utopie ist, aber dass der Schlusspunkt des Buches sozusagen ein neuer Anfang sein kann. Also es stürzt alles zusammen, es gibt diesen Krieg jeder gegen jeden, es wird völlig deutlich, dass das alte System nicht funktioniert und eigentlich ein ganz schönes Bild, auch wieder sehr bildhaft sogar, sie sitzen quasi um das Feuer und erzählen und es wird vorgelesen, weil die Frau kann ja sehen, die kann ja vorlesen, das ist das Einzige, womit sie sich sozusagen unterhalten können und das ist das archaische Feuer von vor 10.000 Jahren, vor 5.000 Jahren, um das die Leute gesessen haben und es ist der Erzähler gekommen und hat die Geschichten erzählt. Genau so endet dieses Buch. Sie sitzen um die Kerze und hören der Vorlesung zu und diskutieren zum Teil noch dieses. Das ist eigentlich nichts anderes als ein ganz neuer Anfang und eine carte blanche, die,
im wahrsten Sinne des Wortes,
ja. Im wahrsten Sinne des Wortes natürlich.
In Portugal 1974 haben die Nelkenrevolution tatsächlich historisch einmalig auch gegeben.
Und die es dann da zwei Seiten später gibt, weil die Ersten sehen können. Also viel deutlicher kannst du das, finde ich, nicht machen. Ne? Und das ist aber auch die Bildhaftigkeit, die Saramago in ganz, ganz vielem hat. Also nicht nur in der Stadt der Blinden, sondern in vielen seiner Bücher. Und ich finde die Bildhaftigkeit auch beeindruckend, die er immer wieder schafft. Wir haben es jetzt nicht irgendwie, bis jetzt zumindest nicht geschafft, über die vielen, vielen auch optischen Bilder, die er erzeugt, das Buch über. Du hast ja immer wieder auch große, richtig große Gemälde vor dir, die du schon mal gesehen hast, ob das Judith und Holofernes ist, ob das die Delacroix, die Marianne ist oder ob das die drei Grazien sind dann ganz am Ende. Das sind ja immer ganz große Bilder, die wir alle kennen, die zu unserem...
Vielleicht sollten wir einfach ein bisschen mehr noch über den Mittelteil reden, einfach über den großen Mittelteil, der 80% des Buches oder 70% mindestens ausmacht, nämlich was passiert, nachdem die, ich habe vergessen, was es war, ein Militärgelände, also ein Lagergelände, nachdem
die... Eine alte Irrenanstalt.
Bitte?
Eine alte Irrenanstalt.
Eine alte Irrenanstalt,
ja. Eingeliefert worden. Ja, die Welt als Irrenanstalt.
Ja.
Die Welt als die Irrenanstalt, die sie ja
und,
tatsächlich
und auch... Und bezeichnenderweise vom Militär bewacht.
Genau.
Bis dann auch das natürlich erblindet im Endeffekt.
Also auch das ist dann eine Metapher natürlich, das Gelände, in dem sie untergebracht sind. Und die ganze, das Wort ist hier jetzt in der Diskussion noch nicht gefallen, deshalb wird es höchste Zeit, dass es einmal fällt. Ich lese das Buch, ich glaube Saramago hat es auch selbst gesagt, es steht mehrfach drin. Das ganze Buch ist eine Parabel.
Ja.
Ja, aber... Was passiert Ihnen drin alles? Das ist ja, der Grund ist zu lesen, der Grund ist weiterzulesen. Das ist ja das, was es dann spannend macht, was es auch literarisch schön macht. Also
ja, ich glaube, also ich habe jetzt eben gesagt, er schafft die großen Bilder, er schafft aber auch die ganz kleinen Bilder. Also zum Beispiel... die Frau ist ja die Einzige, die sehen kann und anfangs weiß das nur ihr Mann und dann irgendwann sieht sie sich genötigt, das einer Frau, die dabei ist, zu offenbaren und die sagt dann so ganz beiläufig, ich hab's geahnt. Und das ist auch so ein bezeichnendes, dieses Ahnen, also so dieses ganz Ungefähre, diese ganz kleinen Dinge, die neben den ganz Großen, die dann in Mord und Totschlag und dem großen Kampf bestehen, das steht ganz, ganz eng gegenüber und ist meiner Meinung nach auch eines von den großartigen Sachen, die Saramago überhaupt ausmacht, weil er kann das. Er kann so ganz genau hingucken in ganz Kleinem und er kann die große Weltbühne aufbauen und dieses auf zwei Seiten. Also auf der einen Seite das, auf der anderen Seite das.
Ich würde gerne mal eine Stelle, von der wir eben geredet haben, vorlesen, nämlich es geht um die Macht, es geht um die bewaffnete Macht, die sich da ständig durchzieht, die ja mehr als 50 Jahre lang das Schicksal Portugals eben auch war. Wie die Soldaten ja bestimmen können, wer lebt und wer stirbt, ohne sich jemals dafür rechtfertigen zu müssen, was bis heute in vielen, vielen Ländern dieser Welt ja tatsächlich auch der Fall ist. Also, da sie sind die Soldaten, vom starken Licht draußen geblendet wurden und plötzlich in das Dunkel der Eingangshalle traten, konnten sie zunächst die Gruppe der Blinden nicht erkennen. Doch gleich darauf sahen sie sie. Brüllend vor Angst ließen sie die Kisten zu Boden fallen, die Essenskisten nämlich, ja, waren das, und liefen wie wahnsinnig zur Tür hinaus. Die beiden Soldaten des Begleittrupps, die auf dem Treppenabsatz gewartet hatten, reagierten beispielhaft angesichts der Gefahr. Sie bezwangen, nur Gott weiß wie und warum, ihre berechtigte Angst, gingen auf die Türschwelle zu und schossen die Magazine leer. Die Blinden fielen, einer über den anderen, noch im Fallen trafen die Kugeln die Körper. Schon eine reine Verschwendung an Munition. Es geschah alles unglaublich langsam. Ein Körper, noch ein Körper. Es schien, als würden sie nie aufhören zu stürzen, wie man es bisweilen in Filmen oder im Fernsehen sieht. Sollte es je dazu kommen, dass ein Soldat die verschossenen Kugeln zu rechtfertigen hat, dann wird er sicher bei der Fahne schwören, er habe aus Notwehr gehandelt und hinzufügen, auch zur Verteidigung seiner unbewaffneten Kameraden, die in einer humanitären Mission unterwegs gewesen seien und sich plötzlich von einer Gruppe von Blinden bedroht sahen, die ihnen zahlenmäßig überlegen waren.
Peter Bruegel, Der Blindensturz. Kennt das Bild jemand?
Nein,
ich habe es nicht im Kopf. Blinde in einer Reihe und vorne ist so ein kleiner Versprung im Gelände und da stürzen sie einer nach dem anderen. Unten ist schon ein ganzer Stapel, und aber es sind noch welche oben. Ganz berühmtes Bild.
Mir fallen dazu natürlich die Bilder der Ghettos ein, die Nazis in den östlichen an Städten eingerichtet haben. Mir fallen die Bilder von Konzentrationslagern ein, von Lagern überhaupt. Ja, das ist eine Lagersituation, eine Belagerung auch wieder, wie übrigens ja die Pest von Camus, über die wir geredet hatten, eine Belagerung ist. Es kann auch genauso gut Gulag, stalinistischer Gulag sein.
Und gleichzeitig ist aber auch diese Rechtfertigung, sie würden schwören, sie haben das aus Notwehr getan. Das steht in jedem militärische Aktion, die Tote kostet. Heute, also kannst du die letzten 10 Jahre nachgucken, in der Hälfte steht, es war Notwehr.
Ne? Es war provoziert, genau. Es ist diese absolute Ohnmacht und diese Hilflosigkeit, weil die Blinden sich ja nicht mal wehren können. Die sehen nicht, wo die Kugeln sind, die sehen nicht, wo die Soldaten sind. Aber es ist ja nicht nur diese Gewaltherrschaft, die quasi von außen kommt, sondern es ist auch diese Gewaltherrschaft innerhalb dieses Lagers, die sich ja dann herausbildet. Also diese eine Gruppe, die eben am Anfang nur Lebensmittel erpresst und auch Schmuck und genaue Kostbarkeiten, die man noch dabei hat, und dann irgendwann übergeht tatsächlich, sie wollen Frauen.
Es gibt eine Gruppe, ja, die stärker ist. Warum? Ich habe es vergessen. Warum sind sie stärker?
Es gibt einen, der eine Pistole hat.
Also es geht auch wieder um, wer hat die meiste Schusskraft. Und tatsächlich.
Und die versuchen, die andere Gruppe in einem anderen Gebäude zu unterwerfen, indem sie sich...
Genau, es gibt verschiedene Räume in dieser Irrenanstalt. Und einer dieser Räume schließt sich zusammen und die... versuchen dann eben die anderen zu erpressen, zu terrorisieren. Am Anfang sind es nur die Lebensmittel, die sie sich holen. Und dafür wollen sie eben Bezahlung.
Es ist auch diese unbändige Gier, weil sie auch diese Lebensmittel an sich reißen, obwohl sie verderben werden, aber sie lassen sie lieber verderben, als sie zu teilen. Ja?
Ganz genau. Also auch hier wieder dieser der egoistische Mensch gegenüber der Solidarität, die wir dann später quasi in der kleinen Gruppe erfahren, beziehungsweise die ja dann auch passiert in dem Moment, und ich glaube, das ist eine sehr bezeichnende Stelle, als dann die diese Gruppe versucht eben auch Frauen zu erpressen, beziehungsweise sich Frauen zu beschaffen, um diese dann ja zu vergewaltigen.
Also das Setting ist die, dass diese bewaffnete, mächtige Gruppe innerhalb der Internierten ihre Macht ausnutzt, um sich zuerst das Essen anzueignen und es nur gegen Bezahlung herausrückt und dann auch auf die Idee verfällt, sich von dieser anderen Gruppe die Frauen liefern zu lassen oder die Frauen dazu zu bringen, durch Erpressung, dass es sonst nichts zu essen gibt, dass die Frauen kommen und sich freiwillig von ihnen vergewaltigen lassen.
Wenn man von einer freiwilligen Vergewaltigung sprechen kann.
Das war bewusst so formuliert.
Es kommt also diese Unterdrücker kommen in den Saal und fordern Frauen. Und sie sagen jetzt, dass sie das eben nicht wollen, die in dem Saal. Die Antwort war kurz und trocken. Wenn ihr uns keine Frauen bringt, gibt es kein Essen. Gedemütigt kehrten die Abgesandten mit diesem Befehl in die Säle zurück. Entweder geht ihr hin oder wir bekommen kein Essen. Sofort protestierten die Frauen, die alleine waren, keinen Partner hatten oder keinen festen Freund. Sie seien nicht bereit, das Essen für die Männer der anderen Frauen mit dem zu bezahlen, was sie zwischen den Beinen hätten. Eine von ihnen, die Achtung vor dem eigenen Geschlecht vergessend, sagte sogar dreist, ich bin Frau genug, dahin zu gehen, aber was ich damit verdiene, ist meins. Und wenn es mir gefällt, bleibe ich bei denen. Dann sind mir wenigstens Bett und Tisch sicher. Das waren deutliche Worte, doch zu ihrer Umsetzung kam es nicht, denn sie dachte rechtzeitig daran, wie schlecht es ihr erginge, wenn sie alleine die erotische Wut von 20 enthemmten Kerlen über sich ergehen lassen müsste, die vor lauter Bedrängnis und Geilheit blind zu sein schienen. Diese Erklärung, die im zweiten Saal rechts so leicht dahingesprochen worden war, fiel jedoch nicht auf unfruchtbaren Boden. Einer der Abgesandten mit einem besonderen Gespür für den Augenblick schloss sich gleich an und schlug vor, für diese Arbeit sollten sich freiwillige Frauen melden. In Anbetracht der Tatsache, dass man etwas aus eigenem Antrieb lieber tut als unter Zwang. Nur aus Vorsicht und Klugheit hütete er sich schließlich, noch ein bekanntes Sprichwort hinzuzufügen. Unwillig macht schlechte Arbeit. Dennoch hagelte es von allen Seiten wütende Proteste, kaum dass er ausgesprochen hatte. Ohne Rücksicht oder Mitleid wurden die Männer moralisch fertig gemacht, beschimpft als Dreckschweine, Kuppler, Schmarotzer, Vampire, Ausbeuter, Zuhälter, je nach Bildung, gesellschaftlicher Herkunft und dem persönlichen Stil der zu Recht empörten Frauen. Einige erklärten, sie bedauerten, dass sie aus reiner Großzügigkeit und Mitleid den sexuellen Nöten der Gefährten im Unglück nachgegeben hatten, die es ihnen jetzt so schlecht danken und sie dem schlimmsten Schicksal ausliefern wollten. Die Männer versuchten sich zu verteidigen, so sei es doch gar nicht. Sie sollten die Sache nicht dramatisieren, zum Teufel, man würde sich schon verständigen. Es sei doch nur, weil der Bauch es so verlange, dass man in einer schwierigen, gefährlichen Situation nach Freiwilligen fragt und dies hier sei eine solche Situation. Wir laufen alle Gefahr vor Hunger zu sterben, ihr und wir. Einige der Frauen beruhigten sich, hatten sich besonnen, aber eine andere goss plötzlich erneut Öl ins Feuer, als sie spöttisch fragte, »Und was würdet ihr tun, wenn sie statt Frauen Männer verlangten? Na, was würdet ihr dann tun? Los, lasst mal hören!« Die Frauen jubelten, »Los doch, na los!« riefen sie im Chor, begeistert, dass sie die Männer mit dem Rücken an die Wand gestellt und sie in ihrer eigenen Argumentation gefangen hatten, aus der sie nicht entkommen konnten. Jetzt wollten sie doch sehen, wohin die so oft gerühmte männliche Logik führen würde. »Hier gibt's keine Schwulen«, wagte ein Mann zu protestieren. »Und keine Huren«, erwiderte die Frau, die die provozierende Frage gestellt hatte. »Und wenn es sie gäbe, kann es sein, dass sie nicht bereit sind, das für euch hier zu sein.« Die Männer, unangenehm berührt, gingen in sich. Sie wussten, dass es nur eine Antwort gab, die die rachsüchtigen Frauen zufriedenstellen würde. Nämlich, Wenn sie um Männer gebeten hätten, würden wir gehen, aber keiner von ihnen hatte den Mut, diese kurzen, unmissverständlichen Worte einfach auszusprechen. Außerdem waren sie so verwirrt, dass sie nicht einmal daran dachten, wie wenig gefährlich es wäre, dies auszusprechen, da jene Hurensöhne sich nicht mit Männern, sondern mit Frauen Erleichterung verschaffen wollten.
Ist Die Stadt der Blinden ein feministischer Roman?
Nein, nicht notwendig. Es ist diese Stelle aber der Anfang, weil es geht dann ja noch ein bisschen weiter und sie diskutieren und einigen sich am Ende und die Frauen gehen auch und es gehen auch Freiwillige. Es ist, glaube ich, schon wieder Saramagos Beispielhaftigkeit beziehungsweise sein Versuch zu zeigen, wie wir zu einer besseren Gesellschaft kommen sollten, nämlich indem wir diskutieren, indem einer dem anderen zuhört und seine Meinung gegebenenfalls ändert, weil die ändern ja fast alle ihre Meinung. Es sagen ja es behaupten dann zunächst die Verheirateten, meine Frau darf nicht gehen, es sollen die ledigen Frauen gehen oder die Alleinstehenden und am Ende geht eine Gruppe aus Gemischten und es stimmen alle zu. Und du kannst es tatsächlich auch so lesen als Blaupause für das, wie komme ich zu einem besseren Ergebnis. Also so hätte ich es jetzt zumindest auch gelesen.
Aber es trifft natürlich für diesen ganzen Roman zu, dass ja.
die Frauen sind die
besseren ja. Figuren sind, die da gezeichnet Menschen, ja. werden. Und andererseits die Männer keine einzige rundum positive Figur zu bieten haben. Da gibt es ganz, ganz viele schlechte, von den Militärs angefangen bis zu den Profiteuren der Blindheit unter den Blinden. Also bestenfalls was erträglich Mittelmäßiges, Männliches gibt es da.
Also ich muss sagen, die Frauenfiguren finde ich persönlich sehr spannend, weil sie eben so viele Facetten haben. Wobei die Frau des Arztes ist natürlich so eine idealisierte Figur, wo ich sage, das ist mir jetzt die Nummer zu viel.
Stefanie, du hast natürlich recht, sie ist die große Ausnahme in jeder Hinsicht. Sie ist ja schon von Anfang an die große Ausnahme als einzige Sehende ja. unter all den Blinden. Also auch sie ist im Grunde genommen wieder eine Metapher für den kommenden neuen Menschen, wie wir es am Anfang vielleicht gesagt haben.
Oder frage ich mich auch, warum muss es eine Frau sein? Geht es jetzt um die Empathiefähigkeit, die den Frauen nachgesagt wird, oder was ist es? Oder geht es darum, generell gegebene Rollenbilder, ob es in der Gesellschaft ist, dass man diese Rollenerwartungen bewusst dreht und bricht?
Das kann man bei Saramago, glaube ich, vermuten.
Ja, er macht es noch in anderen Büchern auch, dass er viele Rollenbilder einfach in Frage stellt. Also ich würde jetzt nicht behaupten, er dreht sie immer um.
Es gibt positive Frauenfiguren, ja, muss ja. man jetzt auch sagen. Also diese Nachbarin zum Beispiel.
Er stellt sie einfach in Frage.
Aber letztlich kommen sie einfach besser weg. Ja. Sie sind sie sind immer in den Führungsrollen meistens. Und es ist ja auch auffallend, dass eben nicht der Augenarzt derjenige ist, der noch sie sehen kann, sondern die Frau des Augenarztes. Und dass sie eigentlich auch vom moralischen Kompass noch am besten aufgestellt ist. Auch wenn sie diesen Schänder natürlich tötet, sie steht über den Dingen. Und das macht sie natürlich teilweise ein bisschen schwer nach.
Mutter Teresa-haft, ja.
Genau, also sie ist vielleicht zu perfekt.
Schwer zu greifen, ja.
Aber es ist natürlich auch definitiv eine Message zu sagen, Frauen in Führungspositionen, das könnte man durchaus also als sehr feministischen Touch da drin lesen. Also
die Stadt der Blinden hat eine deutliche Übererfüllung der Frauenquote. Ich würde ganz gerne noch ein bisschen über die Sprache reden, was wir zwar schon getan haben, aber was man noch deutlicher machen könnte, zum Beispiel etwas ganz Auffallendes in diesem Buch. Keine einzige Figur hat einen Namen. Es gibt überhaupt keinen Namen eines handelnden oder auch eines nicht handelnden Menschen innerhalb dieses Buchs. Ist das nicht sehr sonderbar? Ja.
Na, ich glaube, es unterstreicht nochmal die Universalität des Ganzen, das ja, Intersubjektive, dass es eben nicht diese Person sein sollen, sondern dass man jeden da reinlesen kann.
Einerseits und andererseits vielleicht auch die doch generellere Gesellschaftskritik. Er wehrt sich, also ich glaube, es ist ein Punkt, mit dem er sich dagegen wehrt, dass man dann immer einen Schuldigen findet. Man kann immer einen Fürsten finden, der die unterdrückt hat und nicht das System des Fürstentums und so weiter. Und ich glaube, dass ihm das, also ganz speziell in diesem Buch, in anderen ist dann auch mal ein bisschen anders, aber ganz speziell in der Stadt der Blinden, dass er das, glaube ich, absichtlich aus diesem Grund gemacht hat.
Ich denke, es soll vielleicht auch so eine Einfühlung verhindert werden oder so ein Mitempfinden mit jetzt individuellen Schicksalen, dass man wirklich auch das Universelle daraus ableiten kann.
Also ich finde, manche werden schon sehr plastisch und die haben auch eine Psyche. Also sowohl die Frau mit der dunklen Sonnenbrille als auch der erste Blinde, die haben schon eine Persönlichkeit. Also
aber sie sind sehr Charaktermasken. Also diese Frau mit der Sonnenbrille, wenn wir jetzt bei dem Biblischen sind, das ist für mich eigentlich so eine Maria Magdalena. Es ist diese Hure, die dann aber auch wieder über sich hinauswächst. Also es sind immer diese biblischen Referenzen.
Literarisch gesehen wäre der Begriff Charaktermaske ja ein negatives literarisches Urteil. Aber wir empfinden das, glaube ich, doch nicht, dass diese Figuren schwach sind. Sie haben nur keine Namen. Sie haben Charakter, glaube ich, im doppelten Sinn. Ich sehe durchaus in meinem Lesekopf Bilder von diesen Personen, Silhouetten zumindest, Skizzen, aber sie haben halt nur keinen Namen.
In dieser Versuchsanordnung sind sie einfach, verkörpern sie verschiedene Positionen auch, denke ich.
Was mir erst jetzt beim zweiten Lesen des Romans aufgefallen ist, ich habe ihn 2002 gelesen, ist eine Brechtsche Konstellation, ein Brecht-Erbe. Ich glaube, dass Saramago mit diesem Roman sehr stark bewusst, unbewusst, er hat sicher Brecht gelesen, so eine Art episches Theater in Romanform macht. Einverstanden oder heftiger Widerspruch zu meiner These oder Vermutung?
Ich finde es mit einem Unterschied, ja, finde ich auch, ist auch diese Dialektik, die er drin hat, diese Diskussion, die sie haben, und das meinte ich auch mit dieser Einfühlung verhindern durch dieses Durchbrechen der vierten Wand im Prinzip. Im Gegensatz zu Brecht gibt es hier diese Möglichkeit einer Neugestaltung, die bei Brecht eher ist, weil die Welt schlecht ist, ist es so, wie es ist, zum Beispiel im guten Menschen oder so. Und hier haben wir eben auch eine Versuchsanordnung, auch verschiedene Positionen, die gegeneinander ausgespielt werden, aber mit Hilfe der Literatur die Schaffung eines Möglichkeitsraums und die Anregung einer neuen, es geht auch anders. Es ist irgendwie das, aber versucht dann mit den Mitteln der Literatur, der Fiktion zu beschwören, dieses andere.
Wenn wir bei der Sprache bleiben,
aber er hat dieses
gerade diese Dialektik ist eigentlich interessant, weil die Dialoge sind ja, und das ist was direkt auffällt, diese direkte Rede fehlt eigentlich, beziehungsweise ist nicht so gekennzeichnet, wie wir das normalerweise kennen, mit Anführungszeichen, sondern ist nur durch Kommata getrennt. Und man weiß teilweise gar nicht, wer das jetzt genau sagt, aber das braucht man auch gar nicht wissen. Und das geht dann schon wieder auf diese Namenlosigkeit zurück. Dass es eigentlich, es geht rein um den Inhalt, nicht unbedingt immer, also man kann sich's oft denken, wer es sagt, aber trotzdem ist es eben nicht klar zugeordnet. Und da haben wir eben so, es geht wirklich mehr um den Inhalt und um diese Dialektik als um diese Zuordnung.
Nochmal ein Punkt zu Brecht. Ich glaube, der Unterschied zwischen Saramago, also jetzt der Stadt der Blinden, und Brechts epischem Theater ist der, dass bei Brecht vielmehr fast ausschließlich die gesellschaftlichen Verhältnisse schuld sind an der Schlechtigkeit der Menschen, während es bei Saramago ausgewogener ist. Da würde, glaube ich, Saramago sagen, oder sagt die Stadt der Blinden, ja, es ist vor allen Dingen die Schlechtigkeit der Verhältnisse, der gesellschaftlichen Bedingungen, die die Menschen dazu bringt, schlechte Dinge zu tun, schlecht zu sein, aber eben nicht nur. Es ist auch ein Viertel oder ein Drittel, die ihnen qua Geburt und qua Erziehung und qua Bildung mitgegebene Fähigkeit, zwischen Gut und Böse zu entscheiden und somit ihre eigene Verantwortung auch.
Und das macht ihn doch eigentlich
zu in so einem bestimmten Situationen besser oder schlechter zu sein.
Das macht ihn doch dann auch zu einem Aufklärer, oder? Das hat so dieses Didaktische, er will den Menschen ändern mit seiner Literatur. Also der Ansatz ist, denke ich, geht dahin, den Menschen zu ändern, indem er ein anderes Vorbild zeigt. Und das finde ich jetzt interessant, weil Brecht eher auf die Gesellschaft...
Er will mehr diskutieren. Ich glaube, er ist nicht so fertig in dem Entwurf, was er will, sondern er sucht.
Deswegen ja auch das offene Ende im Endeffekt. Ja, ja. Er überlässt es ja uns, was wir draus machen.
Genau.
Und gibt uns nicht eben die Blaupause, so müsst ihr es machen, ja, und fertig. Und ich denke, das ist auf jeden Fall auch sprachlich zusammengefasst.
Die Welt ist ganz hier drin, heißt es auf Seite 124. Die Welt ist ganz in diesem Buch, in der Stadt der Blinden. Mein Vorschlag für eine Schlussrunde.
Genau.
Was hat es uns denn in Zeiten von Corona zu sagen? Oder hat es uns in Zeiten von Corona in der aktuellen Situation überhaupt nichts zu sagen?
Doch, ich glaube, es hat schon was zu sagen. Und zwar, wir haben vorhin diese eine Stelle gehört, wo diese Aufzählung von Unmöglichkeiten, die auf der Straße gepredigt werden, ist im Augenblick genauso. Es werden Sachen gepredigt, da schlackerst du mit den Ohren. Und die hätte ich mir vor einem Jahr nicht träumen lassen, dass die in der Vielfalt gepredigt werden. Ne? Und da glaube ich schon, dass er ein großer Skeptiker ist und auch Skepsis und aufeinander eingehen, beziehungsweise, was ich auch ganz wichtig finde, einander zuhören. Ne? Und deshalb glaube ich schon, dass es auch ein Buch für diese Zeit ist.
Ich denke, einerseits leben wir in einer Zeit, wo wir über viele Utopien nachdenken und Möglichkeiten, wie wir zu einer besseren Gesellschaft kommen können. Und andererseits ist die Hoffnung mit Corona ja verknüpft, dass das einen Wendepunkt bringen könnte. Und es gibt da ganz viele Optimisten, die sagen, ja, jetzt wird es anders. Die Krise hat mir aber gezeigt, dass die erste Reaktion tatsächlich diese Hamsterkäufe waren, dieses Anhäufen, diese Angst zu kurz zu kommen, wodurch erst der Mangel entstand, weil dieses solidarische Handeln eben nicht da war. Da bin ich doch auch, da frage ich mich, ob sich da etwas verändern wird in der Natur des Menschen sozusagen. Aber insofern fand ich diesen Roman spannend, weil er zeigt, wie dünn diese Decke der Zivilisation ist. Und das hat uns Corona vielleicht auch gezeigt. Im Kleinen, leere Supermarktregale sind jetzt noch nicht der Untergang des Abendlandes, aber das zeigt schon, wie selbstverständlich wir viele Dinge annehmen und wie sehr auch Egoismus und Gier in jedem von uns noch steckt und dass sich das eben in Krisensituationen verstärkt zeigt.
Sie hörten das Literaturmagazin José als Podcast von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern über den Roman Die Stadt der Blinden von José Saramago. Es diskutierten Murphy Burkhardt, Tim Kuhr, Stefanie Schmoll und Theo Schneider.